Müll. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Wenn man den Marketingabteilungen der Fleischindustrie zuhört, dann möchte man wirklich meinen, Schwein zu sein bedeutet Schwein zu haben. Sie leben angeblich glücklich und zufrieden und zuletzt werden sie bestimmt zu Tode gestreichelt. Die LandwirtInnen versichern immer wieder, dass sie ihre Tiere lieben wie ihre Kinder. Wo bleibt da nur der Jugendschutz? Das klingt auf jeden Fall nach der reinsten Idylle und alles ist in Ordnung. Die perfidesten unter ihnen erhalten sogar den Mythos aufrecht, dass die Schweine stolz darauf seien, gegessen zu werden. So wie Volker Tegedorf in einem Armerheftchen für Kinder das Ferkel sagen lässt, du Mama, wenn ich groß bin, darf ich dann auch ein Schnitzel werden? Und die Mama sagt, gerade nicht, aber ganz knapp nicht, ja, aber nur wenn du brav bist. Jo, wer es sucht, wird es jedenfalls nicht mehr finden, denn die Ablehnung war so groß, noch bevor es erschienen ist, dass die Arme die Ausbeutungsmafia, Agrarmarkt Austria, es noch vor Erscheinen einstapfen ließ. Das bedeutet aber nicht, dass sie diese Botschaft nicht verbreiten, eben in einer abgeschwächteren Form. Allerdings ist die Realität eine ganz eine andere, wie Mathilde und eine Gruppe AktivistInnen in meiner Geschichte erfahren mussten. Und sie trägt den Titel Müll. Mathilde saß in der Wiese und sah auf das Schwein, das vor ihr lag. Es war ihre Totenwache. Totenwache für ein Tier, das einfach hier vor der Stalltüre hingeschmissen wurde. Als wäre es Müll. War es das nicht auch? Der Bauer hatte Geld und Arbeit investiert und dann hat es die Frechheit, einfach abzukratzen. Und das kurz bevor es zum Schlachthof gekommen wäre. Also den Tag, an dem sich die Investitionen in dieses vermaledeite Viech endlich gerechnet hätten. Aber was blieb ihm übrig? Vollspaltenbodenhaltung brachte das eben mit sich. 25% oder, wenn man so will, ein Viertel der Ferkel, die er zu Beginn der Mastperiode in die Kobel sperrt, krepieren. Deshalb führt er auch penibel Buch. Weniger ist natürlich besser, aber mehr darf es auf gar keinen Fall werden. Warum? Ja, weil es sich dann einfach nicht mehr rechnet. Deshalb ist es opportun, diese 25% anzupeilen. Und wenn es mehr wäre, vielleicht würde er sich sogar darüber Gedanken machen, ob es seinen Tieren vielleicht doch schlecht geht. Nein, weil sich seine Investitionen rechnen müssen. Das ist alles, worum es geht. Bei 25% Ausfall ist das der sogenannte Break-Even-Point erreicht und der Bauer verdient. Natürlich könnte er die Haltung verbessern, auf Stroh umstellen. Dann gibt es weniger Tote, aber dafür bedeutet es viel mehr Arbeit. Und er weiß nicht, wohin sich der Break-Even-Point verschiebt. In der letzten Mastperiode war er richtig gut unterwegs. Da lag der Anteil der Toten vor dem Ende bei bloß 20%, also ein Fünftel. Nur, wenn man so will. Und dann war da diese Sau. Er fand sie zufällig, als er vorbeikam und schmiss sie auf die Wiese, wie Müll, den sie für ihn auch darstellte. Unbrauchbar, ein Ärgernis. Mathilde saß da und hielt Totenwache. Es war purer Zufall gewesen, dass sie das tote Tier gefunden hatte. Ihr Schulweg führte sie an dem Hof vorbei. Jeden Tag absolvierte sie diesen mit dem Rad, vom Hof ihrer Eltern aus bis zur Stadt, in der sie die 4. Klasse des Gymnasiums besuchte. »Du bist ein intelligentes Mädel«, wiederholte ihr Vater immer. »Deshalb würde ich mir wünschen, dass du einmal nicht so hart arbeiten musst wie wir, deine Mutter und ich.« Früher hatte Mathilde eingewendet, dass sie es hier auf dem Hof liebte und sie nichts lieber tat, als auf den Feldern zu arbeiten. Ihre Eltern hatten schon lange umgestellt, von einem Schweinemastbetrieb zu Gemüseanbau. Daneben hatten sie auch Obstbäume und ein Teil der ehemaligen Ställe wurde nun zur Championzucht genutzt. Doch irgendwann gab sie auf, denn sie würde die Natur studieren, um noch ökologischer auf dem Hof zu arbeiten. Das würde ihr Vater dann schon merken. Mit der Arbeit hatte sie kein Problem. Mehr noch, sie hielt sich sehr gerne draußen auf und es gab für sie nichts Schöneres, als sich dabei noch lustvoll zu beschäftigen. Ihre Familie lebte, solange sie denken konnte, von dem, was sie anbauten. Mathilde hatte noch nie tierliche Produkte konsumiert. Dennoch ging ihr nichts ab. Zwar war sie von den anderen, erst die Kinder, dann die Jugendlichen, schräg angesehen worden, aber das hatte ihr noch nie etwas ausgemacht. Dennoch war sie bis zu einem gewissen Grad sehr behütet, um nicht zu sagen unwissend, aufgewachsen. Denn nachdem ihre Eltern zwar LandwirtInnen waren, aber selber keine Tiere hielten, wusste sie nicht um die Umstände, da ihre Familie immer bestrebt war, diese Seite der Landwirtschaft so gut wie möglich von ihr fernzuhalten. Deshalb glaubte sie noch an die idyllischen Zeichnungen, die sich in den Bilderbüchern im Kindergarten gefunden hatten. Woher sollte sie es auch wissen? Vor allem, dass bis vor ihrer Geburt genau dieselben Zustände auch auf dem Hof ihrer Eltern vorlagen. Schweine auf Vollspaltenböden und Kühe in Anbindehaltung zur Milchproduktion. Aber all das hatte sie nicht erlebt. Sollten wir es ihr erzählen? Hatte die Mutter eines Tages ihren Vater gefragt. Ich denke, es genügt, wenn wir es ihr erzählen, wenn sie danach fragt, antwortete der Vater, dem allein bei dem Gedanken unwohl wurde. Dass er beinahe den Betrieb fortgeführt hatte, wenn da nicht die Frau gewesen wäre, die er geheiratet hatte und die Mutter seiner Tochter war. Ich bin so froh, dass alles so gekommen ist, und das verdanke ich dir, meinte der Vater zu der Mutter und schloss sie in die Arme. Worüber bist du froh? Fragte Mathilde, die in dem Moment in die Küche stürmte und nur mehr den letzten Satz gehört hatte. Darüber, dass ich so eine tolle Familie und einen Hof habe, der uns ernährt, erklärte der Vater und nahm auch seine Tochter in den Arm. Seltsam, hatte Mathilde für sich gedacht. Warum hat er dann gesagt, er wäre froh, dass alles so gekommen ist und nicht, dass alles so ist? Irgendetwas verheimlichte er doch. Aber was? Aber es war noch nicht die Zeit zu fragen. Während Mathilde im Gras saß und Totenwache hielt, dachte sie an diese Szene und eine vage Ahnung beschlich sie, dass es vielleicht etwas mit dem Tier und allen anderen zu tun haben könnte, die wie Müll entsorgt wurden, weil sie einfach nutzlos krepierten. Mehrere Stunden waren bereits vergangen, da hörte sie ein Auto heranfahren. Schnell versteckte sie sich hinter einem Hügel. Von dort aus sah sie zu, wie etliche Menschen aus dem Auto stiegen. Sie zogen sich Schlutzkleidung an und gingen in den Stall hinein. Was das wohl zu bedeuten hatte? Totenwache hielt Mathilde. Auch ihr Versteck hinter dem kleinen Hügel aus Schutz änderte nichts daran. Die Menschen in den weißen Anzügen öffneten die Türe und gingen hinein in den Stall. Mathilde hatte das tote Schwein im Auge. Die Menschen waren daran vorbeigegangen. Ob sie es bemerkt hatten? Kurz war es ihr, als würden sie stehen bleiben und es betrachten. Doch sie schienen unter Zeitdruck zu stehen. Dann waren sie verschwunden und die Türe hinter ihnen wieder geschlossen. Mathilde wollte ihr Versteck gerade verlassen, als weitere Autos kamen. Viele Menschen stiegen aus und entrollten Transparente, stellten sich an den Wegesrand und verharrten. Nein zum Vollspaltenboden, konnte Mathilde lesen. Oder Stroh statt Beton. Was hatte dies nun wieder zu bedeuten? Was wollten die hier? Ein wenig Angst machten sie ihr, aber sie wollte unbedingt wissen, was da los war. Deshalb nahm sie sich ein Herz und ging auf eine Frau in der Reihe zu, um sie zu fragen. Es war eine junge Frau, die auch eine Weste mit einem Tierrechtslogo trug. Sie sah zunächst ein wenig skeptisch drein, doch als ihr Mathilde erzählte, dass sie nur aus der Gegend sei und wissen wolle, was da los war, hellte sich die Miene der Frau auf und sie gab bereitwillig Auskunft. Der Grund ihres Hierseins war, dass sie gegen die Misshandlung der Schweine eintraten, die in diesem Stall geschah. Vollspaltenböden war eine Haltungsform, bei der Schweine auf engstem Raum auf Betonböden gehalten wurden, die von Spalten durchzogen waren. Daher der Name Vollspaltenboden. Das diente dazu, dass die BäuerInnen nicht ausmisten mussten, sondern die Exkremente vom Gewicht der Schweine durch die Spalten in einen Hohlraum darunter gedrückt wurden. Das funktionierte aber auch nicht wirklich. Selbst wenn das funktionieren würde, waren die Schweine dazu verdammt, ihr ganzes kurzes Leben von knapp 6 Monaten über ihren eigenen Exkrementen verbringen zu müssen, was zur Folge hatte, dass die meisten von ihnen Augen- und/oder Lungenentzündungen hatten, denn die Dämpfe griffen die empfindlichen Schleimhäute an. Darüber hinaus hatten die meisten von ihnen Gelenksprobleme, weil sie Spalten scharfkantig waren. Ein weiteres Problem war der Platz. Einem Schwein mit 110 Kilo wurden gerade mal 0,7 Quadratmeter Platz zugebilligt. Den hochintelligenten Tieren war langweilig, sodass sie mangels Beschäftigung dazu übergingen, sich gegenseitig anzuknabbern. Deshalb wurden ihnen routinemäßig die Schwänze abgeschnitten, was im Übrigen eigentlich verboten wäre. Das heißt, die Bilder, die ihr auf den Transparenten habt, sind echt aus Betrieben in Österreich? Fragte Mathilde letztendlich. Ja, und genauso sieht es auch in dem Stall aus, musste Mathilde von der Aktivistin erfahren. Und die Leute, die hineingegangen sind, gehören die auch zu euch? Fragte das Mädchen, das trotz allem das Schwein, bei dem es Totenwache gehalten hatte, nicht aus den Augen ließ. Nein, das ist eine andere Gruppe, meinte die Frau, mit der Mathilde sprach. Aber sie wollen das Gleiche wie wir, dass die Amtstierärztin kommt, um die Missstände zu dokumentieren. So wie das tote Schwein dort drüben, fuhr Mathilde fort. Genau, so wie dieses arme Tier, das gemästet wurde, gelitten hat, kein Leben hatte, einen sinnlosen Tod starb und nun wie Müll hier herumliegt. Genau das habe ich mir auch gedacht, meinte Mathilde, wie Müll entsorgt. Ein Ding, das keinen Nutzen mehr hat und deshalb einfach weggeworfen wird. Darf ich da bleiben? Sicher, sagte die Aktivistin. Und so blieb Mathilde und erlebte die Ankunft der Polizei, die versuchte, die Amtstierärztin zum Kommen zu bewegen. Doch diese meinte, sie käme erst, wenn die Menschen, die in dem Stall waren, diesen verließen. So geschah es. Und noch etwas anderes passierte. Ein Lastwagen der Tierkörperverwertung war gekommen. Der Fahrer ausgestiegen und mit einem Fleischerhaken zerrte er das tote Schwein in eine Ladevorrichtung. Wie Müll, wiederholte Mathilde und sah dem Tier traurig nach. Dann wollten sich die Aktivistinnen auf den Weg machen. Doch Mathilde fragte, ob sie nicht noch zu einer Jause auf den Hof ihrer Eltern kommen wollten. Aber wir leben alle vegan, meinten die AktivistInnen. Vegan? Was ist das? Fragte Mathilde, die ihr ganzes Leben lang schon so verbracht hatte, aber es bis jetzt nicht wusste. Das bedeutet, dass wir keine tierlichen Produkte konsumieren, wurde sie aufgeklärt. Dann seid ihr bei uns richtig. Ich habe noch nie etwas gegessen, das von einem Tier kam, meinte Mathilde, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, was es für sie ja auch war, weil sie es nicht anders kannte. Teils skeptisch, weil sie es fast nicht glauben konnten, was sie gehört hatten, teils neugierig, nahmen die AktivistInnen die Einladung an. Was würde sie am Hof von Mathildes Eltern erwarten? Wenige Minuten später erreichten sie den Hof von Mathildes Eltern. Sie betraten den Vierkanthof durch den ehemaligen Stall, der nun zu einem Hofladen umgebaut worden war. Am anderen Ende des Ladens war ein Buffet, bei dem Tische zum Essen und Verweilen einluden. Einige standen auch außerhalb des Gebäudes und gaben den Blick frei auf die weitläufigen Gemüsefelder und die reichliche Anzahl an Obstbäumen. Tatsächlich fanden sich durchweg pflanzliche Produkte im Hofladen, die allerdings nicht eigens gekennzeichnet werden mussten. Neben saftigen Äpfeln, Gurken, Paradeiser und viel mehr, was Feld und Flur zu bieten hat, gab es Eingekochtes, Eingelegtes und Eingewecktes. Es roch intensiv nach frisch gebackenem Brot. Da merkten die AktivistInnen erst, wie hungrig sie waren und langten kräftig zu. Mathildes Eltern kamen, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. »Schön, dass ihr da seid«, sagte Mathildes Mutter. »Tolle Arbeit, die ihr leistet. Ich bin so glücklich, dass wir das hinter uns haben.« »Was meinst du mit »hinter uns haben«?«, fragte Mathilde irritiert, denn sie kannte den Hof nur so, wie er jetzt war, ohne Tiere und deren Produkten. Nein, ganz stimmte das nicht, denn zwischen den Feldern liefen eifrig Hühner herum. Sogar drei Kühe waren auszumachen, wobei eine ein Kälbchen mit sich führte. Da schossen plötzlich drei Ferkel um die Ecke und begrüßten die Neuankömmlinge überschwänglich. Langsam trottete ein ausgewachsenes Schwein hintendrein. Es tat sich sichtlich schwer zu gehen. »Bei uns hat es auch einmal so ausgesehen wie auf dem Hof, den ihr besucht habt«, erklärte Mathildes Mutter. »Aber das ist schon lange her. Die Schweine, die ihr hier seht, die habe ich erst vor ein paar Tagen dem hiesigen Schweinezüchter abgekauft«, meinte Mathildes Vater. »Da liegen die Mütter in Kastenständen und können sich nicht bewegen, nur ihre Brüste zur Verfügung stellen.« »Und warum hast du gerade sie gekauft?«, fragte Mathilde. »Weil sie der Bauer entsorgen wollte«, antwortete der Vater. »Die Mutter hat ein gebrochenes Bein und sie hat nur drei Ferkel auf die Welt gebracht. Das ist viel zu wenig. Die Mutter hätte geschlachtet werden sollen und die Kleinen wären zu einer anderen Sau gekommen. Denn das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie können trinken.« »Das ist toll«, sagte eine Aktivistin ganz spontan. »Ich bin mir nicht sicher, ob das toll ist«, zeigte sich der Bauer skeptisch. »Natürlich ist es schön zu sehen, wie sich ein Lebewesen, das nichts anderes kennt, als eingesperrt zu sein, wieder ins Leben und in die Bewegung tastet. Der Tierarzt hat sich um ihr Bein gekümmert und jetzt humpelt sie noch, aber das mit Begeisterung. Und erst die Kleinen, sie genießen alles, stöbern herum und sind so voller Lebensfreude. Andererseits weiß ich genau, dass der Züchter sofort wieder eine Sau kauft, um den leer gewordenen Platz auszufüllen. Schließlich muss er Geld verdienen. Dann ist es wohl gut für diese vier, denn hier haben sie ein Leben, was sie sonst nie gehabt hätten. Denn nachdem sie entwöhnt gewesen wären sie in den Betrieb gekommen, den ihr heute besucht habt, und hätten noch 4 Monate circa dort auf engstem Raum zusammengepfercht auf Vollspaltenboden verbracht, bevor es in den Schlachthof gegangen wäre. Aber so schön das auch ist, es ändert am Grundproblem nichts. Nichts an den Millionen von Schweinen, die nach wie vor so dahin vegetieren müssen. Es stabilisiert das System mehr, als es zu schwächen, sodass es zu anderen Bedingungen kommen könnte. »Aber warum haben Sie es dann gemacht?«, fragte ein Aktivist. »Weil ich finde, es ist wichtig, dass Menschen, die zu uns kommen, sehen, wie die Tiere leben, wenn sie so artgerecht wie möglich gehalten werden, damit sie mit ihnen in Berührung kommen und sie einfach einmal kennenlernen. Es waren schon einige da, die, nachdem sie die Tiere getroffen hatten, aufgehört haben, Fleisch zu essen, nachdem sie einmal ein Huhn oder eine Kuh gestreichelt haben. Auch die Hühner stammen aus einer Fabrik und die Kühe von einem Milchhof. Abby, das ist die mit dem Baby, ist schon 13 Jahre alt und damit eigentlich schon uralt für eine Kuh, die für die Milchentnahme missbraucht wird. Das ist ihr 10. Kalb und das erste, das sie behalten durfte. Die ersten Tage, die sie hier bei uns am Hof war, durfte niemand dem Kleinen zu nahe kommen. Zu tief saß die Angst, dass man ihr auch dieses stehlen würde. Doch irgendwann fasste sie Vertrauen zu uns. Und das ist sehr berührend. Außerdem ist ihr Baby ein Bub. Und ihr wisst ja, wie man mit männlichen Kälbern umgeht. Oh ja, sie werden eigentlich entsorgt oder unversorgt auf große Reise geschickt, weil sie nutzlos sind für die Industrie, bestätigte eine Aktivistin. Aber was ist mit unserem Hof? Warf nun Mathilde ein. Ist es den Tieren hier auch einmal so schlecht gegangen? Der Vater sah, wie seiner Tochter Tränen in die Augen stiegen. Deshalb setzte er sich und nahm sie auf den Schoß. Ich werde es dir erzählen und euch allen auch, wenn ihr das wollt, sagte der Bauer, und er erkannte an den gespannten Gesichtern, dass sie es wollten. Zuvor nahm er einen Schluck vom Kaffee, den ihm seine Frau hingestellt hatte, und atmete nochmals tief durch. Man merkte, dass es ihm nicht leicht fiel, das zu erzählen, was er angekündigt hatte. Nun gut, machte er sich selbst Mut. Mathilde, du weißt ja, dass dein Urgroßvater diesen Hof gegründet hat. Seither ist er im Familienbesitz. Er hielt Schweine, Hühner und Kühe, also jene, die zur Milchproduktion herangezogen wurden, was allerdings zu Zeiten von Mathildes Urgroßvater noch ein wenig anders ausgesehen hat. Aber dann kam der Einschnitt mit der Industrialisierung, den spezialisierten Züchtungen und den veränderten Haltungssystemen. Nicht zu vergessen das Soja aus Südamerika, warf eine Aktivistin ein. Genau, stimmte ihr der Bauer zu. Jedenfalls hatten wir Anbindehaltung bei den Kühen, Vollspaltenböden bei den Schweinen und Käfighaltung bei den Hühnern. Es war schrecklich. Ich sah sie leiden, dahinsiechen, sterben. Vor allem die Kälbchen in ihren Boxen machten mich unendlich traurig. Doch mein Großvater, dein Urgroßvater, Mathilde, war ein richtiger Patriarch und duldete keinen Widerspruch. Deshalb machte mein Vater, dein Großvater, weiter, wie es kannte. Er war sich auch gar nicht bewusst, dass es anders gehen konnte. Er litt unter diesen Bedingungen, doch erst als ich deine Mutter heiratete und es zur Sprache kam, dass ich den Hof übernehmen sollte, erklärte ich mich dazu nur bereit, wenn ich all das umsetzen könnte, was ihr jetzt seht. Mein Großvater, dein Urgroßvater, versuchte dagegen zu halten. Es wäre nicht richtig und das hätte man immer schon so gemacht und wir wären keine richtigen Männer, wenn wir so weich wären und die Viecher spüren eh nichts und was es da sonst noch alles gibt. Da erlebte ich zum ersten Mal, dass mein Vater, dein Großvater, gegen seinen Vater aufbegehrte. Mein Vater sah tatsächlich, wir würden alle wegziehen und woanders von vorne anfangen, wenn er nicht zustimmte. Es klang ultimativ, endgültig und überzeugend. Da gab der alte, harte Mann nach. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf meinen Vater war. Er hatte sich noch nie durchgesetzt und dann gleich bei so einem gewagten Schritt. Nach diesem Gespräch offenbarte er mir erstmals, wie sehr er unter dieser Situation immer gelitten hatte. Nur hätte er es nie gewagt, es anzusprechen. Ich muss gestehen, dass der Umstieg alles andere als einfach war. Wir brauchten ein gewisses Startkapital, doch die Banken waren skeptisch, weil sie meinten, wir sollten doch das machen, was wir konnten. Aber mit enormem Einsatz und tatkräftiger Unterstützung aller in der Familie schafften wir es. Eine große Hürde war, dass wir keinen Liefervertrag mit einer der Supermärkte bekamen, was sich allerdings letztlich auch als Glücksfall herausstellte. Denn so richten wir den Hofladen ein und nachdem meine Frau eine großartige Köchin und Bäckerin ist, kam danach das Buffet dazu. Allerdings haben wir den Vorteil, dass wir an einer gut frequentierten Radstrecke liegen. So kaufen die Frauen aus der Umgebung, und es sind vor allem Frauen, im Hofladen, weil sie wissen, dass wir das beste Gemüse weit und breit haben. Und die RadfahrerInnen, aber auch die WandererInnen kehren bei uns ein. Wir stehen sogar schon in den Einschlägen Rad- und Wanderführern als Jausenstation. Das funktioniert alles durch Mundpropaganda. Wir werden nicht reich damit, aber wir können gut davon leben. Und ist es nicht das, worum es letztlich geht, dass man mit dem Leben, das man führt, zufrieden ist, auch in dem Bewusstsein, dass man niemandem Schaden zufügt? Das ist wahr, bestätigte ein Aktivist. Aber mir ist aufgefallen, dass die Sachen nicht mit vegan ausgezeichnet sind. Hat das einen Grund? Oh ja, den hat es. Anfangs habe ich es hingeschrieben. Bei allem, weil auch alles vegan ist, erklärte die Bäuerin. Dann kamen die Menschen und meinten, der Kuchen sei vegan, der Aufstrich oder was auch immer, den wollten sie nicht. Dann habe ich die Schilder weggetan. Plötzlich haben sie es gegessen und es hat köstlich geschmeckt. Und haben sie es ihnen gesagt, ich meine nachher, wollte nun eine Aktivistin wissen. Nur denen, die sagten, dass es doch gut sei, dass meine Sachen nicht mehr vegan seien. Das schmeckte so richtig gut. Es hat mich immer wieder amüsiert, wenn ich ihnen dann offenbarte, dass es immer noch genauso ist wie am Anfang. Denen ist dann echt die Kinnlade heruntergefallen. Stille trat ein. Die Sonne ging unter und das glühende Rot des Firmaments nahm alle gefangen. Gab es denn etwas Schöneres, als in solchem Einklang mit sich und der Welt und allen ihren Geschöpfen zu leben? Ich würde mal sagen, es ist das Schönste, wenn alle Geschöpfe in Frieden, Harmonie und gegenseitigem Respekt miteinander leben. Doch die Lügen, die uns ständig vorgaukeln, es ist ja alles gar nicht so schlimm, es ist alles in Ordnung, führen dazu, dass es nach der Entlarvung kein Miteinander mehr geben kann. Denn dann misstrauen wir einander, zu Recht. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es das Prinzip des Kapitalismus ist, dass alles, womit Geld verdient werden kann, auch gemacht wird. Ganz gleich, welche und wie viele Opfer es erfordert. Deshalb steht zwar, dass keinem Tier grundlos Leid und Schmerz oder schwere Angst zugefügt werden darf im Tierschutzgesetz. Das ist aber alles völlig nutzlos, solange wirtschaftliche Notwendigkeiten als Grund gelten. Eigentlich sollte es heißen, dass keinem Tier Leid, Schmerz oder schwere Angst zugefügt werden darf, und zwar unter allen Umständen. Davon sind wir aber so weit entfernt wie schon lange nicht mehr. Und die reaktionäre Regierung, die wir jetzt bekommen werden, wird dafür sorgen, dass es auch noch lange so bleibt. Es liegt also an dir und an allen, die ein wenig Herz haben und Hirn, die Situation der Tiere zu verbessern, indem man ganz einfach für Frieden sorgt, der auf deinem Teller beginnt. Sonst rücken wir noch weiter weg von einer Welt voller Love, Peace and Tofu.